ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Sicher ist nur die Unsicherheit. Deutschland nach Solingen.
3 Menschen sind tot, 8 verletzt, einige von ihnen schwer. Der mutmaßliche Täter ist inzwischen in Untersuchungshaft, doch das ändert nichts an den Nachbeben, die die Messerattacke von Solingen nach sich zieht. Und einmal mehr schlägt die Diskussion, was zu tun ist, hohe Wellen. So fordert zum Beispiel der Chef der größten Oppositionspartei ein radikales Handeln. Und diese Diskussion zieht sich in die Gesellschaft, denn die meisten von uns lässt diese Tat in mehrfacher Hinsicht nicht unberührt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Thomas Klische gesprochen, Politpsychologe, bis vor kurzem noch an der Hochschule Magdeburg-Stendal tätig. Und ich habe ihn gefragt, eins der überlebenden Opfer hat nach dem Anschlag von Solingen gesagt, man konnte überhaupt nicht reagieren. Es war eine Sache von 15 Sekunden. Kein Wunder, dass viele Menschen verunsichert sind und das subjektive Sicherheitsgefühl vieler auf dem Tiefpunkt ist, oder?
Das ist überhaupt kein Wunder. Wir werden an unsere Verwundbarkeit erinnert. Also komplexe Industriegesellschaften sind sowieso immer verwundbar, selbst wenn sie ganz hochgerüstet sind. Wir sehen das zum Beispiel an diesen Anschlägen auf die Trinkwasserversorgung der Bundeswehr. Also selbst diese Organisation, die von Waffen strotzt, kann angegriffen werden. Und wir erleben das in solchen Ereignissen auf eine Weise, die uns selber auch in unserem Alltag verunsichert. Das ist erfahrungsgemäß und nach den Datenlagen kein dauerhafter Zustand. Also gerade Angst vor Terrorismus ist dann immer wieder zurückgegangen in den Jahren nach den Terroranschlägen und zwar dramatisch, so dramatisch, wie sie jetzt gestiegen ist. Das hat was mit Medienpräsenz von Ereignissen zu tun. Aber hier passiert nochmal was anderes. Hier kommt ein anderer Rahmen dazu, nämlich nicht nur die schwankende politische Angst vor Terrorismus, sondern auch die Verknüpfung mit der Migrationspolitik. Also wir haben im Bereich der Migration seit fast 10 Jahren einen scharfen politischen Streitpunkt immer wieder. Es gibt kein übergreifendes Konzept und es verfestigt sich der Eindruck von Politikversagen. Dies nun verknüpft mit Sicherheitserwartungen und das ist eine brisante Mischung, denn Sicherheit ist nun mal ein Kernprodukt des Rechtsstaats.
Und wie jedes Mal, wenn sich sowas ereignet, werden ja dann auch immer Stimmen laut, dass man das hätte verhindern können und müssen. Ich frage mich nur, haben diese Stimmen recht? Kann man sowas wirklich verhindern?
Nein, kann man nicht. Das heißt aber nicht, dass man nicht alles tun muss, um es solchen Angriffen, Angreifern, Terroristen schwer zu machen. Und da kann man schon einiges Technische tun. Ich muss sagen, ich bewundere eigentlich die Effizienz unserer Sicherheitsbehörden. Wir haben ja relativ wenige solcher Anschläge über die Jahre erlebt, obwohl eine Menge Gefährder im Land sind. Und die werden offenbar recht effizient beobachtet und gelegentlich auch ausgehoben.
Jetzt ist es ja ein Unterschied, ob ich politisch was mache oder ob ich sicherheitstechnisch was mache. Also es heißt ja immer, in diesem Fall hätte der mutmaßliche Täter nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, nur möglicherweise hätte er die Tat dann da begangen.
Oder wäre zurückgekommen unter anderem Namen. Also die technischen Lösungsmöglichkeiten sind begrenzt. Das haben wir ja jetzt gerade auch in der Diskussion wieder. Das macht aber nichts. Die Politik hat trotzdem die Pflicht, das, was sich an Lösungen entwickeln lässt, zu entwickeln und umzusetzen. Und naja, da sind die Menschen nicht mehr überzeugt, dass die Politik das macht. Also im Osten haben wir seit der Vereinigung eine hohe Staatsdistanz, hohes Parteienmisstrauen. Solche Ereignisse und die Unfähigkeit der Politik zur Gestaltung greift dann auch zunehmend auf den Westen über. Also Parteien verlieren, wenn sie sowas tun, ihre Autorität.
Jetzt haben wir in unserem Land die Möglichkeit, Menschen Asyl zu gewähren und das ist ja auch bewusst so gewollt. Jetzt gibt es schon die Forderung zu sagen, wir lassen keine Afghanen und keine Syrer mehr ins Land. Solche einfachen Lösungen sind ja aber nicht das Mittel der Wahl oder rechtlich wäre es ja auch gar nicht umsetzbar, es sei denn wir ändern unser Grundgesetz.
Wir reden da über 2 verschiedene Logiken. Die Rechtslogik ist da sehr klar. Die Rechtsvorgaben sind sehr klar, die Grundrechte sind sehr klar. Aber die Politik will natürlich Stimmen in der nächsten Wahl maximieren. Das macht die CDU im Moment. Das heißt, sie springt im Grunde auf ein strategisches Konzept auf, das in den letzten 10 Jahren ganz, ganz erfolgreich war. Grob vereinfachen, vorgaukeln von Scheinlösungen und das auch noch verbinden mit Emotionen. Das ist der Populismus. Das funktioniert ausgezeichnet, muss man mal sehen. Das ist ein politisches Unternehmen, das im Grunde die ganze westliche Welt verändert hat. Langfristig ist es tödlich, denn damit geht der Politik natürlich ihr Vertrauensvorschuss verloren und das heißt auch ihr Gestaltungsvermögen. Sie produziert immer mehr Misstrauen, wenn sie zu hohe Erwartungen weckt.
Wie groß ist denn die Gefahr, auf Extremisten mit Extremismus zu antworten? Mit anderen Worten, könnte sich die deutsche Gesellschaft jetzt noch weiter radikalisieren und das gesamte Land dann an den linken oder in dem Fall wohl eher rechten Rand rutschen?
Das Tragische ist, das ist Teil der Macht des Terrors, der Macht des Terrorismus. Terrorismus zwingt der angegriffenen Gesellschaft ja selbst Hartherzigkeit, Geschlossenheit, Aggressivität auf. Und im Extremfall ist dann das Ergebnis eine jahrzehntelange Eskalation mit aussichtslosen Verwicklungen. Wir erleben das gerade in Nahost. Das ist ein Knäuel von Aggressionen und Begründungen dafür. Das kriegt kaum noch jemand auseinander. Und das ist aus einer Vielzahl solcher Nadelstiche entstanden. Die Gefahr ist bislang nicht riesig. Also das hat in westlichen Demokratien bisher nicht durchgeschlagen, auch wenn immer wieder Populisten das versucht haben. Aber es wird eben seit 2015 zunehmend zu einer politisch aussichtsreichen Unternehmung, auch weil immer weniger Menschen sich für Politik ernsthaft interessieren und auch da eine Grundbildung haben, also Kenntnisse haben. Wenn wir uns die Ergebnisse der EU-Wahlen angucken, dann sehen wir ja, dass das recht erfolgreich sein kann.
Jetzt haben Sie im Prinzip schon gesagt, dass wir aus dieser subjektiven Angst und aus dem Mangel an Sicherheitsgefühl von alleine wieder rauskommen, wenn einfach das mediale Geschehen sich auf was anderes fokussiert. Aber was muss denn passieren, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Politik fassen, dass die Regierung solche Probleme auch in den Griff bekommen und reagieren kann?
Das ist ganz schwierig. Also erstmal, weil viele das gar nicht wollen. Die Attentate befeuern ja bei vielen Menschen die Freude an Ausgrenzung, an Fantasien von Geschlossenheit, von Stärke der eigenen Gruppe. Also im Grunde Merzens Vorschläge sind genau so. Das ist doch der Gestus, mal hart durchgreifen, aber zackig und dann läuft das hier. Und das funktioniert halt nicht. Aber dieser Gestus befeuert ja auch die Selbstentlastung. Bei vielen ist ja der Vorwurf, da sieht man ja wieder, die da oben sind alle unfähig und egoistisch. Ich muss gar nichts tun. Und das heißt eigentlich eine erste und ganz blöde Antwort, aber schrecklich richtig ist, fürchte ich, Gefühlsarbeit. Selbstaufklärung. Also warum macht mich das so wütend? Ist das vernünftig? Warum, wenn ich denn so wütend bin und das berechtigt ist, warum gehe ich denn dann nicht in Parteien, Verbände und sorge mal für eine bessere Politik? Warum lasse ich die ihren Mist weitermachen und fühle mich nicht verantwortlich dafür? Also ich muss auch dann auseinanderhalten, was muss ich ertragen? Was können wir ändern? Was davon geht rasch? Und wie kann ich dabei helfen? Und das müssen wir ganz schnell lernen, sonst werden wir in den anstehenden Krisen untergehen. Diese Muster werden ja persönlich eingeübt, also auch diese Muster von Delegationen, die da sind verantwortlich, die werden durch Mediennutzung verstärkt und Wahrnehmungen vertiefen sich dann, Vorurteile vertiefen sich dann auch selber. Das heißt, wenn wir Klimakollaps und internationale Konflikte und die nächste Wirtschaftskrise kriegen, dann wird das alles nochmal heftiger, zumal die Parteien ja auch keine wirklich intelligenten Lösungen für alles haben. Das heißt, da müssen wir als Gesellschaft eine andere Haltung entwickeln.
Zuletzt hat noch der Verfassungsschutz davor gewarnt, die Gefahr durch Terrorismus ist auch in Deutschland groß. Und trotzdem konnten die Behörden den Messerangriff auf einem Stadtfest in Solingen nicht verhindern. Aber jetzt will man reagieren. Zumindest hat Bundesinnenministerin Faeser das angekündigt.
Sie wissen, dass ich die Kolleginnen und Kollegen der CDU eingeladen habe, gemeinsam auch darüber zu sprechen mit Vertreterinnen der Länder, wie wir in Deutschland mit den Dublin-Fällen noch besser gemeinsam umgehen können. Ich glaube, es geht jetzt sehr stark um diesen Schulterschluss aller politischen Ebenen in Deutschland, um das aufzuarbeiten, was wir aus dem furchtbaren Attentat von Solingen lernen können.
Und es geht nicht nur um solche Terrorattentate. Allein in NRW gab es vergangenes Jahr 3.500 Taten, bei denen Messer im Spiel waren. 43% mehr als im Jahr davor. Fast alle der Tatverdächtigen sind männlich. Etwa die Hälfte ist unter 21 und hat keinen deutschen Pass. Das sind die Zahlen. Konsequenzen aus dem jüngsten Anschlag fordern fast alle Parteien. Die CDU mit ihrem Chef Friedrich Merz will die SPD und vor allem den Kanzler ins Boot holen und notfalls ohne FDP und Grüne Gesetze ändern. Dr. Ralf Stegner ist SPD-Mitglied und arbeitet im Bundestag auch in den Ausschüssen Inneres und Heimat und auch im Auswärtigen Ausschuss. Ich habe ihn eben gefragt, Herr Stegner, sind wir in Deutschland sicher?
Also insgesamt ist Deutschland sicherlich ein eher sicheres Land im Vergleich mit anderen, aber natürlich sind wir jetzt, wenn wir solche Anschläge betrachten, nichts, denn es ist natürlich furchtbar, wenn solche Dinge passieren wie in Mannheim oder jetzt in Solingen. Und deswegen muss schon noch was getan werden, damit solche furchtbaren Gewalttaten möglichst verhindert werden können. Alles zu tun, was möglich ist, das ist schon die Verantwortung, die Politik im Bund und Ländern hat.
Der Kanzler hat ja auch schon gesagt, er wolle schnelle Gespräche mit den Ländern und auch mit der Union, will Lehren aus Solingen ziehen. Allerdings hören wir sowas jedes Mal, wenn so ein Anschlag passiert. Was meint denn der Kanzler mit Lehren ziehen?
Also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht gerade nach solchen furchtbaren Attentaten, die ja Opfer haben und Angehörige haben, dass das nicht instrumentalisiert wird, um immer das Übliche von sich zu geben. Mhm. Forderungen zu stellen zum Beispiel, die nicht erfüllbar sind oder nicht mit der Verfassung vereinbar sind. Sondern hier geht es nach meiner Einschätzung eher darum, dass geschaut wird, warum bestimmte Dinge nicht angewandt werden. Warum uns manches nicht auffällt. Warum vielleicht auch Bürokratie dafür sorgt, dass wir zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind und uns nicht auf das konzentrieren, was nötig ist, zum Beispiel eben gewaltbereite Menschen davon abzuhalten, die Tat umsetzen zu können. Wenn Sie die ganze Flüchtlingsdebatte anschauen, wir reden über eine ganz kleine Minderheit, aber diese Minderheit verübt Gewalttaten. Und das sind Leute, die am Ende nicht hierbleiben können in Deutschland. Aber das andererseits die, die sich anstrengen, die Rechnung selbst beachten, dass sie auch eine Bleibeperspektive haben. Wenn wir das ein bisschen stärker sortieren würden, könnten wir uns vielleicht auf das konzentrieren, was nötig ist.
Jetzt gibt es ja schon einige Vorschläge, wie mit diesen Asylbewerbern und Ausreisepflichtigen umgegangen werden kann, von denen ja der mutmaßliche Täter von Solingen auch einer war. Der Finanzminister Christian Lindner sagt, er will Sozialleistungen für Ausreisepflichtige klappen. Aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
Ich glaube, dass das Ansätze sind, von denen wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass sie nicht wirklich funktionieren, denn es ist ja nicht so, wie manchmal behauptet wird, dass es so ein Sozialsystem ist, was andere anreizt, zu kommen. Mir scheint es eher darum zu gehen, dass wir das, was in Europa möglich ist, für die Fälle, wo wir nach dem Dublin-Verfahren, also Flüchtlinge, die bei uns sind, die in andere europäische Länder abgeschoben werden sollen, dass das auch klappt. Ich glaube, dass das der Wettbewerb darum, wie behandeln wir die Leute am schlechtesten, der wird uns nicht helfen.
Genau, diesen Wettbewerb gibt es aber schon. Ne? NRW-Innenminister Reul will den Betroffenen den Führerschein entziehen. Cem Özdemir will den Sicherheitsbehörden mehr Kompetenzen geben. Friedrich Merz ist radikaler. Er sagt, wir lassen weder Syrer noch Afghanen ins Land. Das klingt alles nicht nach einem Konzept, sondern nach Panik vor einer Wahl in Thüringen und Sachsen, bei der die etablierten Parteien eh schon schlecht dastehen. Ich sag's nochmal, 45% der mutmaßlichen Messertäter in NRW alleine haben keinen deutschen Pass.
Deswegen glaube ich, ist es eben auch ganz falsch, dass man sozusagen dem populistischen Affen auch noch Zucker gibt, dass man also quasi der rechtsradikalen AfD und der populistischen Linksrechts-AfD und der Wagenknecht-Truppe, dass man denen auch noch die Argumente liefert, indem man sagt, die sind einfach alle schuld und wir hauen so ein bisschen die gleiche Kerbe, schlagen Dinge vor wie Herr Merz, die Verfassung ausschließt. Oder dass er glaubt, er kann einen Koalitionsbruch erzwingen, indem er von Notlagen daher redet. Noch einfacher kann man es der AfD und Frau Wagenknecht nicht machen. Das ist nicht der Punkt, sondern ich glaube, es geht eher darum zu sagen, wir müssen deutlicher sagen, dass diejenigen, die bei uns Gewaltkriminalität verüben, nicht bleiben können. Dafür muss alles unternommen werden. Zum Beispiel mit afrikanischen Staaten Vereinbarungen schließen, zum Beispiel auch mit Afghanistan und Syrien, also schwierigen Ländern, dafür sorgen, dass Leute dahin zurückgeschoben werden können, ohne dass sie hingerichtet oder gefoltert werden.
Darüber reden wir aber schon länger, ne? Über diese Abkommen. Also es passiert aber nichts.
Doch, es passiert schon. Da werden ja Verhandlungen geführt, aber das ist natürlich der schwierigere Teil. Öffentlich markige Forderungen erheben, die nicht umgesetzt werden können, ist der einfache Teil. Aber das heißt eben, die Kräfte zu bündeln und vielleicht auf den populistischen Wettbewerb zu verzichten, der im Übrigen immer nur den anderen Parteien nützt, den Extremen und nicht den Demokratischen.
Das Problem ist aber, die Gefühle der Menschen spielen eine große Rolle, auch bei Wahlentscheidungen. Und viele gehen jetzt mit gemischten Gefühlen zu Veranstaltungen oder sie gehen sogar gar nicht. Was sagen Sie diesen Menschen?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns um eine anständige Kommunikation bemühen und sagen, Deutschland ist ein sicheres Land, das ist ganz bestimmt so. Wir haben große Veranstaltungen, die wir bei uns, glaube ich, gut hinbekommen. Aber natürlich kann man über manche Fragen diskutieren. Ist es nötig, mit einem Messer rumzulaufen, wenn man auf ein Volksfest geht? Wir sind ja nicht mehr im Neandertal. Und ein Großteil der Bevölkerung, glaube ich, würde sich sicherer fühlen, wenn man nicht Waffen mit sich führen darf.
HR Info.
Und ich habe schon angesprochen, die Tat von Solingen löst in uns allen Gefühle aus. Der Kanzler war zornig, der Oppositionsführer kündigt wenig später an, es gebe keine Tabus mehr und fordert die nationale Notlage für das Land. Und jetzt hat sich auch Vizekanzler Habeck mit einem Video an die Menschen gewandt. Darum geht es den Terroristen, aus der persönlichen Wut eine wütende Gesellschaft zu machen, aus der gefühlten Ohnmacht eine ohnmächtige, sagt Habeck. Drei Politiker, drei sehr unterschiedliche Tonlagen in einem kritischen Moment. Barbara Kostolnik untersucht die für uns.
Wer hat was, wo, wie gesagt? Daraus kann, wer möchte, eine ganze Menge herauslesen. Der Kanzler wählte nach dem Attentat zunächst abwarten, Fakten checken. Scholz geht gerne auf Nummer sicher, bevor er etwas sagt. Er macht lange Pausen in seinen Sätzen. Oft wirkt das ungelenk, sogar wenn er sich die Worte aufgeschrieben hat. Scholz also wählte warten und dann den Auftritt in Solingen vor Ort, wo er typisch scholzige Sätze sagte.
Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir das Notwendige tun. Und deshalb will ich im Hinblick auf den Täter klar sagen, dass ich wütend bin und zornig auf diese Tat.
Von Wut und Zorn merkte man bei Scholz wenig. Wenn er kochte, dann innerlich, so ist er halt. Olaf Scholz lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, meistens jedenfalls. Und wenn man ihn bedrängt, wird er umso störrischer, stoisch. Und gedrängt wurde Scholz nicht von der AfD, von der man es eigentlich erwartet hätte, sondern von der CDU. Friedrich Merz, der Heißsporn aus dem Sauerland und wahrscheinlichste Kanzlerkandidat der Union, ließ nur wenig Zeit verstreichen, bevor er am Sonntagabend zur Hauptsendezeit sehr deutliche Worte an den Bundeskanzler richtete, kurz und knapp.
Es reicht.
Mehrere Ausrufezeichen. Merz sah die Gunst der Stunde vor den Landtagswahlen gekommen. Die Union als Garant von Recht und Ordnung, so macht sie jedenfalls Wahlkampf in Sachsen. Merz also legte Scholz in einem Vier-Augen-Gespräch ein paar Punkte dar, die Union in der Migrationspolitik grundlegend anders machen würde, und wählte, anders als Scholz, dann den größtmöglichen Berliner Auftritt vor der versammelten Hauptstadtpresse, um aus diesem vertraulichen Treffen zu berichten.
Ich habe dem Bundeskanzler das so deutlich gesagt und will das hier wiederholen, und ich tue das nicht gern. Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Merz will zur Not nichts weniger als eine nationale Notlage ausrufen, um deutsches Recht über EU-Recht stellen und damit Flüchtlinge an den Landesgrenzen zurückweisen zu können. Was in der Vergangenheit zwar noch nie gelungen ist, aber Merz wäre nicht Merz, wenn er es nicht einfach mal fordern würde. Am längsten Zeit ließ sich der Vizekanzler mit seiner Bewertung der Lage nach Solingen. Robert Habeck stellte am Mittwoch ein 9-minütiges Video ins Internet. Tiefe Furchen auf der Stirn, ernster Blick in die Handykamera, sprach von persönlichem Schmerz.
Politisch, gesellschaftlich können wir aber nicht in dem Schmerz, der zu Wut und Zorn führt, verweilen. Es ist so leicht, ihn auszubeuten. Und darum, ja darum geht es den Terroristen.
Drei Konsequenzen will der Grüne ziehen. Sicherheitsbehörden aufrüsten, Internetplattformen in die Pflicht nehmen, Täter, die morden, mit der vollen Härte des Gesetzes abschieben. In der Sache unterscheiden sich Habeck, Merz und Scholz kaum. Alle drei wollen irreguläre Migration beenden. Merz hingegen darf sich angesprochen fühlen, wenn Habeck sagt:
Politikern sollten den Menschen nicht Lösungen vorgaukeln, die Unfug sind, denn dann werden Zorn und Enttäuschung nur noch größer.
Zorn und Enttäuschung, ein giftiges Gemisch, das Gesellschaften auseinandertreiben kann, das führt Habeck zur finalen Aussage.
Wenn wir uns gegeneinander aufwiegeln lassen, schwächen wir uns selbst. Stattdessen sollten wir handeln aus eigener Stärke.
Ein Satz, den Friedrich Merz und Olaf Scholz sicher gerne unterschreiben.
Die Politik überschlägt sich geradezu mit Forderungen und Konsequenzen nach dem Attentat von Solingen, auch die hessische Politik. Es geht um mehr Sicherheit für die Menschen im Land. Und deshalb hat Innenminister Poseck diese Woche auch einen Erlass herausgegeben, um die Polizeipräsenz zu stärken. Darüber habe ich mit Tobias Häuser, unserem landtagspolitischen Korrespondenten, gesprochen. Er hat sich mit dem Erlass mal genau beschäftigt. Was steht da eigentlich genau drin?
Also ein Erlass ist ja eigentlich eine Dienstanweisung. Auffällig bei diesem Erlass ist die vorsichtige Formulierung des Innenministers. Die hessischen Polizeipräsidien werden nämlich darin gebeten, für mehr Polizeipräsenz zu sorgen. Konkret bittet der Innenminister die Polizei darum, ihre Präsenz deutlich sichtbar zu machen, vor allem bei Volksfesten, Musik, Sport und Großveranstaltungen in den Innenstadtbereichen und den Waffenverbotszonen. Die Bevölkerung soll die Polizei sehen. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Und sollte etwas passieren, dann kann die Polizei natürlich auch vor Ort sehr schnell reagieren, wenn viele Kräfte da sind. Der Erlass gilt erstmal nur bis zum 5. September. Danach soll neu entschieden werden.
Also, wir fassen zusammen. Es geht um mehr Präsenz, verstärkte Sichtbarkeit von Polizeistreifen. Nur dafür braucht man mehr Personal, ne?
Genau das ist das Problem. Deshalb ist der Erlass meines Erachtens auch so vorsichtig formuliert. Denn eins ist klar, mehr Polizisten gibt es erstmal nicht. Das heißt, die, die es gibt, müssen jetzt mehr arbeiten. Dabei haben Hessens Polizisten bereits jetzt schon 4 Millionen Überstunden angesammelt. Und nochmal noch eine Zahl. Alleine durch die 5 EM-Fußballspiele in Frankfurt sind rund 300.000 Einsatzstunden angefallen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert deshalb, Hessen bräuchte 1.000 Polizisten mehr. Es kommt halt immer mehr und neue Aufgaben hinzu. Allerdings gäbe es eine Möglichkeit, die Polizei wirklich zu entlasten. Eine jahrzehntealte Diskussion, der Einsatz der Polizei bei den Fußballspielen jeden Samstag. Nur ein Beispiel. Mittlerweile schickt die hessische Polizei regelmäßig eine Hundertschaft Polizisten zur Verstärkung ins Saarland, und zwar für den SV Elversberg aus der zweiten Liga. Da kracht's gerne mal und die hessische Polizei muss bereitstehen. Für mich ist das absurd, aber die Politik wagt sich weiterhin nicht an dieses Thema.
Wenn man also offenbar nicht genug Leute dafür hat, die Präsenz wirklich zu erhöhen, zum Beispiel auf Volksfesten oder in der Fußgängerzone, ist dann dieser Erlass nicht einfach Augenwischerei?
Naja, der Innenminister will nicht untätig sein und nicht untätig wirken. Und vielleicht schafft es die Polizei ja auch mit noch mehr Überstunden hier und da deutlich mehr Präsenz zu zeigen. Aber das geht dann, wie gesagt, nur mit mehr Überstunden. Mehr Personal gibt es zurzeit nicht. Und das Sicherheitsgefühl der Menschen ist ja sehr subjektiv. Und man weiß, dass sich viele Bürger deutlich sicherer fühlen, wenn sie mehr Polizei auf den Straßen sieht.
In der Diskussion ist ja jetzt auch die Messerlänge und Waffenverbotszonen. Bringt das irgendwas?
Ja, also Innenminister Posek sagt, Messer haben generell nichts zu suchen im öffentlichen Raum. Damit hat er recht. Und es stimmt auch, je länger eine Messerklinge ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für tödliche Verletzungen. Und die Waffenverbotszonen, es gibt ja 3 in Hessen, nämlich in Wiesbaden, Frankfurt und Limburg, sind erfolgreich. Die Polizei und auch eine wissenschaftliche Studie ziehen eine positive Bilanz, weil nämlich die Polizei in diesen Zonen verdachtsunabhängig, also ohne konkreten Anlass, Menschen nach Waffen durchsuchen kann, was sie sonst eben nicht darf, was sonst nicht erlaubt ist. Und die Geldbußen von bis zu 500 Euro schrecken auch vor allem viele junge Männer ab, die ja die Waffen tragen. Aber die Polizei sagt auch, das hätte das Attentat von Solingen wahrscheinlich auch nicht verhindert. Aber es ist halt eben ein Baustein, um die Sicherheit zu erhöhen.
In seinen Forderungen nach Konsequenzen hat CDU-Chef Merz gerade nach Dänemark und Schweden gezeigt in Sachen Migrationspolitik. Aber ist die in Schweden wirklich so erfolgreich, wie das die Regierung in Stockholm behauptet? Mehr Auswanderung als Einwanderung? Fakt ist, wechselnde Regierungen haben das Asylrecht zuletzt immer weiter verschärft. Und Schwedens Ruf als Einwanderungsparadies ist inzwischen Geschichte. Gleichzeitig gibt es große Integrationsprobleme und Schwedens Wirtschaft wiederum ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen.
In Deutschland blickt man ja gerne Richtung Norden und glaubt, in Skandinavien ist vieles besser. CDU-Chef Friedrich Merz zum Beispiel lobt die nordische Migrationspolitik.
Warum ist Schweden in der Lage, das Problem zu lösen und Deutschland nicht?
Die schwedische Regierung, eine bürgerliche Koalition, die mit den Rechtspopulisten zusammenarbeitet, hört das gerne. Nach fast 2 Jahren an der Macht könne man Ergebnisse vorzeigen, sagte Migrationsministerin Maria Malmers-Dernagard von den konservativen Moderaten Anfang August. Wir sehen, dass die Arbeit der Regierung Früchte trägt. Die Zahl der Asylanträge liegt auf einem historisch niedrigem Niveau. Die asylbedingten Aufenthaltsgenehmigungen nehmen ab. Und zum ersten Mal seit 50 Jahren wandern mehr Menschen aus, als zu uns kommen. Mehr Auswanderung als Einwanderung. Dafür gibt es laut der schwedischen Statistikbehörde eine profane Erklärung. Unsere Statistik stimmt wahrscheinlich gar nicht, schreiben sie der ARD auf Nachfrage. Denn in diesem Jahr wurde das Melderegister bereinigt. Und deshalb wurden Menschen als ausgewandert deklariert, die vielleicht schon viel länger das Land verlassen haben oder untergetaucht sind. Ein Auswanderungsland ist Schweden nicht. Es kommen insgesamt immer noch mehr Menschen her, da ist sich die Behörde sicher. Trotzdem, immer weniger Menschen beantragen in Schweden Asyl. Das hat laut Bernd Paruse viele Gründe. Parosel ist Experte für Migrationspolitik am schwedischen Institut für europapolitische Studien in Stockholm.
Es kann eine Rolle spielen, dass es für Menschen auch schwieriger geworden ist, überhaupt bis Schweden zu kommen, weil diverse andere Mitgliedstaaten der EU Grenzkontrollen durchführen. Österreich macht das, Deutschland macht das an bestimmten Grenzen, Dänemark macht das und nicht zuletzt auch Schweden selber.
Ein Rückblick. 2015 war Schweden eines der Länder in Europa, das die meisten Flüchtlinge aufnahm. Die damalige rot-grüne Regierung zog allerdings recht schnell die Reißleine. Keine pauschalen, unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen mehr, erschwerter Familiennachzug, das Asylrecht wurde deutlich verschärft. Auch die Leistungen für Asylbewerberinnen und Bewerber sind in Schweden nicht gerade üppig.
Und dann ist es, glaube ich, so, dass insgesamt sich das Image und der Ruf von Schweden verändert hat. Möglicherweise sind es da auch nicht nur Maßnahmen in der Migrationspolitik, sondern auch andere Entwicklungen. Es sind ja nicht nur Fakten, die immer eine Rolle spielen, sondern es sind ja zum Teil auch Gerüchte einfach, ob die nun stimmen oder nicht. Kann auch sein, dass von diesen Koranverbrennungen in Schweden ein Signaleffekt ausgegangen ist. Ne?
Schweden als Einwanderungsparadies, der gute alte Ruf ist weg. Migrationspolitik und Image, beides zeige sicherlich Wirkung, sagt Parosel.
Wenn dann andere Länder in Europa, sagen wir mal, noch einen besseren Ruf haben, etwas besser dastehen, wo die Bedingungen vielleicht besser sind, dann kann das schon Fluchtbewegungen nach Europa umsteuern zwischen verschiedenen europäischen Ländern. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also wenn Schweden sich da ändert, heißt es nicht, dass die Leute deswegen nicht mehr fliehen.
Schwedens Politik sendet deutliche Signale. Hauptsache Migrantinnen und Migranten kommen nicht zu uns. Die ehemals altruistisch anmutende Migrationspolitik Schwedens ist lange Geschichte. Aber das ist nicht der einzige Grund für einen Rückgang von Einwanderung. Die Welt ist viel komplexer. Und damit ist auch dieses Beispiel eines, bei dem man nicht einfach sagen kann, im Norden, da haben sie es im Griff.
Taugt die schwedische Einwanderungspolitik als Vorbild für Deutschland so, wie sich das CDU-Chef Merz vorstellt? Sophie Donges in Stockholm hat sich das angesehen.
HR Info. Das Thema.
Sicher ist nur die Unsicherheit. Deutschland nach Solingen.
Die Stadt war mit Blumen geschmückt. 650 Jahre sollten in Solingen gefeiert werden. Alles war in Feststimmung, bis ein paar Sekunden alles veränderten. Zuletzt hatte noch der Verfassungsschutz davor gewarnt. Die Gefahr durch Terrorismus ist auch in Deutschland groß. Und doch konnten die Behörden den Messerangriff nicht verhindern. 3 Menschen sind ums Leben gekommen, 6 wurden verletzt, auch schwer. Und seitdem macht sich bei vielen ein Gefühl von Unsicherheit breit, von Ohnmacht und Vertrauensverlust in den Staat, was Populisten kurz vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen noch weiter anheizen. Wie steht es um das Sicherheitsgefühl in Hessen? Jutta Nieswand hat sich dazu in Frankfurt umgehört.
Auf der Zeil in Frankfurt herrscht ein Kommen und Gehen. Auf einer der Bänke rund um die Bäume hier sitzt Ida aus Frankfurt. Wie sicher fühlt sie sich nach der Messerattacke in Solingen?
Ich gucke immer rechts und links, ob niemand da ist mit einem Messer. Das sind meine Gedanken. Auch wenn man sagt, Sicherheit, Sicherheit, aber wenn man braucht, dann sind sie sowieso nicht da. Das sind ängstlich jetzt. Seit Solingen oder was auch vorher war, da hat man furchtbar Angst.
Nur wenige Meter entfernt haben Michael und Petra aus Frankfurt Platz genommen. Sie wirken ganz entspannt und wollen von Angst nichts hören.
Ich verhalte mich weiterhin so und tue auch mein Leben weiter so, Leben mit Besuch von Festivitäten, alles, was hier geboten wird. Und man hat es im Hinterkopf, aber man tut es ein bisschen klassisch ignorieren.
Man lässt sich von denen nicht unterkriegen, ganz einfach. Kann immer irgendwo was passieren, aber trotzdem, wenn wir uns jetzt in eine Hütte verkriechen und überhaupt nicht mehr rausgehen, bricht ja alles zusammen, kommt überhaupt nicht in Frage.
So unterschiedlich also das Sicherheitsgefühl in Frankfurt nach der Attacke in Solingen. In der Kriminologie ist das Sicherheitsgefühl genau definiert. Wenn es erschüttert ist, dann sorgt sich der Betreffende, Opfer einer Straftat zu werden, sagt Nicole Bögelein, Soziologin am Institut für Kriminologie der Kölner Universität. Das würde aber eine Bedrohung voraussetzen.
Deshalb wird es beim Sicherheitsgefühl rational zugehen, würde ich antworten. Das Sicherheitsgefühl hat sich ja nach Solingen nicht für den Einzelnen verändert. Die Bedrohungslage ist gleich geblieben. Eine diffuse Terrorgefahr bestand ja schon seit Jahrzehnten. Aber ein Gefühl ist eben nicht rational, sondern ein Gefühl. Und deshalb gehen wir davon aus, dass zumindest kurzfristig sich das Gefühl verschlechtert hat.
Denn aus der Forschung wisse man, erklärt die Soziologin, dass das Sicherheitsgefühl vor allem von den Medien bestimmt wird. Und gerade nach Berichten über spektakuläre Delikte würden die Ängste in der Bevölkerung kurzfristig wachsen. Daher dürfte das jetzt auch nach dem Fall in Solingen so sein. Das erlebt auch Silke Freudenberg als Coach in Aschaffenburg.
Man könnte so sagen, dass die Angst in der Luft liegt. Es berührt in den Menschen tiefgreifende Ängste, Kontrollverlust, also keine Handlungsfähigkeit zu haben und keinen Spielraum, nichts tun zu können. Das erfahren wir auch über die Medien immer noch als Schock, wenn wir davon die Berichte hören, wenn wir uns reinfühlen, dass allein die Vorstellung, wie geht es den Menschen, den Angehörigen, die dabei waren, die das alles erlebt haben, konfrontiert sind.
Die Politik antwortet derzeit mit zahlreichen Initiativen, wie Abschiebungen konsequenter durchzusetzen oder bei Festen mehr Polizei vor Ort einzusetzen. Doch welche Wirkung hat das tatsächlich auf das Sicherheitsgefühl der Menschen? Soziologin Nicole Bögelein ist da skeptisch.
Das ist von der Politik erstmal gut gemeint, aber in Befragungen sehen wir, dass das auch genau zum Gegenteil führen kann. Denn wenn Sie mehr Polizei sehen, dann denken Sie vielleicht auch mal kurz drüber nach, oh, ist hier was los? Ist denn hier eine Unsicherheit? Also das Gegenteil wird bewirkt, weil die Menschen eher sich fürchten und sagen, warum braucht es denn hier die Polizei? Hier muss ja irgendwas Gefährliches sein.
Auf der Zeile in Frankfurt verlassen sich manche auch lieber nicht aufs Gefühl, sondern versuchen es eher rational, so wie Alexander.
Ich glaube, ich habe irgendwo mal eine Statistik gelesen, es ist, glaube ich, wahrscheinlicher, von einem Hai getötet zu werden, als durch einen Terroranschlag. Es ist schlimm, was passiert ist, natürlich, aber da hat sich jetzt nicht viel verändert.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.